Bulli, der Eishockey-Podcast.
Bulli, der Eishockey-Podcast, ist zurück mit einer neuen Folge des National League Talks. Wieder an meiner Seite ist Valentin. Herzlich willkommen.
Dankeschön. Herzlich willkommen auch dir.
Danke auch. Und heute wird es interessant. Wir begutachten unseren Herzensverein. Wie es wahrscheinlich schon die Stammhörer wissen, geht es um den SC Bern heute. Wir schauen etwas in die Glaskugel und analysieren den neuen Kader für die neue Saison. Es dauert natürlich auch hier noch etwas mehr als 1,5 Monate, bis dann auch wirklich der erste Puck fällt zum ersten Auftaktspiel. Aber wir können ja trotzdem schon mal einen Blick nach vorne werfen, und da bin ich froh natürlich auch um die Expertise von Valentin. Und ja, schauen wir uns das gemeinsam an.
Ja, und vielleicht, wir haben uns vorgenommen, kurz einen kleinen geschichtlichen Überblick zu geben, was den SCB betrifft. Der Schlittschuhclub Bern wurde im Jahre 1931 gegründet. Seine erste Spielstätte hatte er auf der KWD, beziehungsweise zuerst auch im Kirchenfeldquartier an der Kirchenfeldstraße 70. Dann ist man auf die KWD gezügelt. Das ist eine ziemlich legendäre Eissportanlage der Stadt Bern und hat da bis in die 60er Jahre die Spiele ausgetragen in der KWD. Und dann in den 60er Jahren ist man dorthin gezogen, wo man heute mit dem Stadion ist, nämlich ins Wankdorf-Quartier, in der Nähe des auch legendären Wankdorf-Stadions, wo Fußball gespielt wird. All unseren deutschen Freunden wird das etwas sagen. 1954, wo Deutschland, wenn ich mich nicht irre, mit, glaube ich, 3-1 oder 3-2 gegen Ungarn Weltmeister geworden ist. Auf der anderen Straßenseite liegt eben das Stadion, das heute PostFinance Arena heißt. Früher hieß es Alment. Und man ist, wie gesagt, so ungefähr in den 60er Jahren dorthin gezügelt. Und dazu gibt es auch eine schöne Anekdote. Der damalige Stadtpräsident, Reinhold Jappert hieß der, war einmal in der Alment, als es noch kein Dach hatte. Und soll der Legende nach ins Publikum gerufen haben: Wählt ihr das Dach? Wollt ihr ein Dach? Und das ganze Publikum hat zurückgeschrien: Ja. Und dann hat Reinhold Jappert veranlasst, dass es ein Dach auf der Alment gibt. Und seither sieht das Stadion ungefähr so aus, wie es heute eigentlich immer noch aussieht. Gleich kann man auch sagen, der SCB hat 16 Meistertitel feiern können. Wenn man auf der Statistik des SCB schaut, dann steht dort 17 Meistertitel. Man fragt sich zuerst, warum eigentlich 17 und nicht 16? 17 deswegen, weil der SC Bern vor 2-3 Jahren ein Frauenteam in die Organisation integriert hat. Und dieses Frauenteam hat im letzten Jahr, 2025, auch einen Meistertitel erringen können. Und dann würde ich noch sagen, so geschichtlich kann man eigentlich noch so zwei oder drei Phasen unterscheiden. Die erste Phase ist so rund um die 90er Jahre, ab 1989. Das war eine Phase, wo ein gewisser Reijo Ruotsalainen bei Bern spielte. Alle nannten ihn Rexi Ruotsalainen. Ich weiß nicht, ob dir das etwas noch sagt, Roman.
Sagt mir noch was. Also ich glaube, gesehen selber habe ich ihn nicht. Aber alle sprechen ja immer von ihm. Er war ja, glaube ich, rückwärts schneller als andere vorwärts. Das war, glaube ich, schon irgendwie das Highlight, also das, wie von einem anderen Stern, so wie ich es immer höre. Und ja, er trug, glaube ich, die Trikot Nummer 29, oder?
Ja, richtig. Er trug die Trikot Nummer 29. Und genau, es wurde immer behauptet, er sei rückwärts schneller als alle anderen vorwärts. Ob das wirklich stimmt, ist eine andere Frage. Aber was man auf jeden Fall wusste, beim SC Bern gab es eine Angriffsauslösung, sozusagen eine Standard-Angriffsauslösung, in der Rexi Rozzolainen als Verteidiger auch maßgeblich involviert war und er dann immer wieder Tore schoss. Und die ging eigentlich so: Der SC Bern hat die Scheibe hinter dem eigenen Tor gehalten. Meistens hatte sie Rexi Rozzolainen unter Kontrolle. Dann nahm er Anlauf, fuhr einmal ums Tor herum, ließ die Scheibe dort liegen. In aller Regel kam Thomas Vrabec, übernahm die Scheibe und dann lief Rozzolainen in absolut unfassbarem Tempo nach vorne. Vrabec spielte ihm die Scheibe an die rote Linie zu und Rozzolainen hat damit die ganze gegnerische Verteidigung eigentlich schachmatt gesetzt und konnte meistens alleine gegen den Torhüter laufen und dann auch ein Tor erzielen. Und warum übrigens die rote Linie? In den 90er Jahren gab es zumindest in der Schweiz noch die Regel des Red Line Offside. Also ein Zweilinienpass war untersagt. Deswegen musste der Angreifer, wenn die Scheibe von hinter dem eigenen Tor kam, die Scheibe noch vor, knapp vor oder auf der roten Linie übernehmen, sonst hätte es eben als Offside, als Zweilinienpass gegolten. Ja, das ist eine kleine Anekdote von Rexi Rozzolainen, der wirklich ein Riesenstar war in Bern. Und in die gleiche Zeit fällt auch eine andere Legende, die es beim SC Bern gegeben hat, nämlich Renato Tosio. Auch das dürfte dir noch etwas sagen, Roman.
Definitiv, ja. Also ich glaube, er hat ja damals was den Aufstieg des SC Bern verhindert. Und eine Saison später kam, weil Bern ja aufgestiegen ist, am grünen Tisch, oder sozusagen, kam er dann nach Bern, oder? War das so?
Das war ganz genau so. Ich meine, wenn ich mich richtig erinnere, hat Bern gegen Chur, das war 1984 oder 1985, im Playoff-Final der Nationalliga B, also der zweiten Liga in der Schweiz, gespielt und hat eben dort gegen Chur verloren, wenn ich mich richtig erinnere. Und ich kann mich noch gut erinnern, ich war da als, glaube ich, 15-Jähriger in dieser Partie. Und Tosio hat wirklich gehext im Tor der Churer, war maßgeblich daran beteiligt, dass Bern eben verloren hat und keine Tore erzielt hat. Und ich weiß noch, wie es gestern gewesen wäre. Wir sind dann mit dem Tram nach Hause gefahren und im ganzen Tram haben alle über Tosio geflucht und haben alle geschrien, den will ich hier nie mehr sehen, so ein Idiot. Und dann eben kam die Geschichte mit dem grünen Tisch. Arosa, der EHC Arosa, musste in die unterste Liga absteigen, dies aus finanziellen Gründen. Und dann hat man am grünen Tisch eben entschieden, dass der zweite der Nationalliga B auch neben Chur aufsteigen darf. Und das war dann eben der SCB. Und siehe da, als der SCB wieder oben war, war plötzlich ein gewisser Renato Tosio von Chur zu Bern transferiert worden.
Und hat es einige Jahre ausgehalten und wurde doch noch zum Publikumsliebling der Berner. Muss man auch das sagen.
Also. Das muss man sagen. Und ich meine, die Geschichte aus dem Tram, die ich vorhin erzählt habe, die zeigt auch sehr eindrücklich, dass Fans unfassbar vergesslich sind, wenn es wirklich um das Richtige geht. Also ich meine, Tosio war ab dem ersten Spiel in Bern der absolute Publikumsliebling. Er war auch ein Spieler, der mit dem Publikum spielen konnte, der das Publikum auf seine Seite ziehen konnte. Jedes Mal, wenn er eine gute Parade gemacht hat, hat er so einen einen Hüpfer gemacht auf dem Eis. Das war dann seine Paradedisziplin. Mit der ist er dann auch sehr, sehr schweizweit berühmt geworden und legendär und hat den SC Bern zu wahnsinnig vielen Meistertiteln geführt. Ich glaube, mich erinnern zu können, dass Tosio, glaube ich, nie eine Partie verpasst hat. Ich glaube, er hat alle Partien gespielt bis in die Jahre 2000 hinein. Ein Gerücht sagt auch, dass er selbst dann eine Partie gespielt hat, wenn er ganz kurz vor der Partie in rasendem Tempo noch aus dem Spital gekommen ist, weil seine Frau das erste Kind geboren hatte. Also eine Legende mit absolut riesigem Vorbildcharakter.
Ja, und ich glaube, das ist wirklich tatsächlich so passiert. Also so viel ich gehört habe, stimmt das auch? Also als er Vater wurde, dass er da wirklich vom Krankenhaus, weil es wahrscheinlich die Frau sonst nicht ausgehalten hätte, wenn er da geblieben wäre, hat er gesagt, geh ins Stadion, geh spielen. Und war dann irgendwie 20 Minuten vor Anpfiff, war er dann da.
Ja, also, ja, genau. Ich glaube tatsächlich, das Einspielen konnte er nicht mitmachen, also war er noch gar nicht auf dem Eis. Und dann beim ersten Puck-Einwurf, dann war er da. Beim ersten Bulli war er immer da.
Ja.
In all den wahrscheinlich ungefähr 15 Jahren, die er letztlich bei Bern gespielt hat.
Also man kann eigentlich sagen, der Scheißjob, den du in diesen 15 Jahren hattest, war, wenn du Backup-Goalie gewesen bist. Weil du hattest dann nicht mal die Chance gehabt, wenn der Vater will, dass du spielst.
Ja, absolut. Das kann man so sagen. Vermutlich hat sich das ja auch rumgesprochen. Und insofern, wenn man bei Bern Backup-Goalie geworden ist, wusste man, was da los war. Und hatte genau. Insofern keine solche Ambition. Und in diese Phase, in die 90er Jahre, in die frühen 90er Jahre, war auch der erste wirklich große Erfolg des SC Bern. Man ist da innerhalb von 4 Jahren, glaube ich, dreimal Meister geworden. Auch immer mal wieder gegen den HC Lugano, der in dieser Zeit auch sehr, sehr stark war. Und das letzte Mal ist man, wenn ich es richtig im Kopf habe, 1992 wohl Meister geworden. Genau. Ja. In der Saison 1991-92 ist man Meister geworden. Und dann gab es eine kleine Unterbrechung. Und beim nächsten Mal war es dann 1997. Da ist man in Zug mit einem 3-1 im letzten Finalspiel. Damals spielte man auch Best of Five. Ist man Meister geworden mit dem Meistertrainer Brian Lefley. Auch er eine Ikone des Eishockeysports, eine Trainerikone. Brian Lefley, der dann in 1997 in der Nähe von Bozen tragischerweise mit einem Autounfall ums Leben gekommen ist. Und ich habe das noch gegoogelt, offensichtlich nachdem Brian Lefley eben bei diesem Autounfall ums Leben gekommen war, hat man auf Initiative von Gaetano Orlando, auch er ein Italo-Kanadier mit Legendenstatus beim SC Bern, ein Abzeichen mit der Beschriftung BL, also Brian Lefley, zu Ehren des legendären SCB-Trainers auf das Trikot genäht und hat die Partie im Allmendstadion mit 5 Schweigeminuten angefangen. Das zeigt, wie wichtig Brian Lefley für den SC Bern gewesen ist. Und das anschließende Spiel endete 4-4, aber das war eigentlich eine Randnotiz. Und dann ging es weiter in einer sehr turbulenten Phase. Turbulent vor allem aus wirtschaftlicher Sicht. 1997 und 1998 war die Lage derart prekär, dass sogar Konkursgerüchte zu kursieren begannen. Also man musste wirklich Angst haben, dass der SCB den Spielbetrieb einstellen müsste oder so wie Arosa gut 10 Jahre zuvor in die unterste Liga absteigen müsste. Es gab dann eine Spendenaktion mit der Unterstützung von allen Spielen und dadurch kam es zu einer Übernahme der Aktienmehrheit durch die Valora AG und dann kam die Geschichte mit Marc Lüthi, dem absolut legendären, jahrelangen CEO des SC Bern. Die Legende sagt, und diese Geschichte wurde neulich auch immer mal wieder erzählt, dass der SC Bern gegenüber der Firma, in der Marc Lüthi tätig war, Schulden hatte und diese Schulden offensichtlich nicht wirklich begleichen konnte und man Marc Lüthi im Gegenzug zum Nicht-Zurückbezahlen der Schulden angeboten hat, als CEO des SC Bern zu amten, was dieser dann, wie Figura zeigt, auch gemacht hat. Und man kann über Marc Lüthi sagen, was man will, aber eines ist ganz klar und eindeutig, ohne Marc Lüthi gäbe es den SC Bern in der heutigen Form nicht mehr.
Das stimmt, ja, das ist auf jeden Fall so. Also, wie gesagt, er hat ja, wann war das? Am 19. Januar, glaube ich, auf jeden Fall dieses Jahr, als er ja seinen Rücktritt bekannt gab. Und das wurde ja alles sehr kurzfristig kommuniziert, dass da eben organisatorisch etwas passiert, dass es eine Medienkonferenz gibt. Ich war da dabei, weil ich halt ja, wissen wollte, was jetzt genau geschah. Und dann hat Marc wirklich gesagt, eben er tritt zurück per Ende April dieses Jahres. Und zwar von allen seinen Ämtern. Er ist ja schon mal zurückgetreten, da kommen wir aber wahrscheinlich dann später noch etwas drauf zurück, als er Reto Raffainer das Zepter übergab. Aber er war nach wie vor im Verwaltungsrat als Präsident. Jetzt ist er aber dort auch nicht mehr. Also er hat auch seine Anteile verkauft. Und hat eigentlich jetzt mit dem SC Bern an sich nichts mehr zu tun. Aber ich glaube, er wird dem Eishockey nicht ganz fernbleiben. So wie man gerüchteweise hört, wird er sehr wahrscheinlich neuer Präsident von Swiss Eishockey. Wird dabei Urs Kessler beerben, der ja seinen Rücktritt nach der Heim-WM bekannt gab. Und der ja vor allem die Krise um die Zertifikatsfälschung von Patrick Fischer gemanagt hat. Aber ich glaube dort, es braucht im Schweizer Eishockey auf jeden Fall irgendwie mal eine Veränderung. Und man hat jetzt schon nur, ich schweife jetzt etwas zum Verband ab, aber man hat jetzt in den letzten Jahren immer wieder neue Köpfe installiert und die haben immer wieder nicht funktioniert auf längere Sicht. Aber ich habe das Gefühl, dass es mit Marc Lüthi dort, dass dort Stabilität reinkommt. Aber vielleicht können wir das nachher noch etwas besprechen, wenn wir in der Zeitspanne in der heutigen Zeit angekommen sind. Aber das einfach als Ergänzung zu Marc Lüthi. Er hat den SC Bern wirklich 28 Jahre geprägt. Ich glaube, er hat den SC Bern nicht nur geprägt, sondern wirklich gelebt. Er hat gelebt dafür. Er wird auch nie, das hat er, glaube ich, auch in einem Interview gesagt, er würde jetzt nie bei einem anderen Club irgendwas machen wollen. Das geht für ihn wahrscheinlich aus persönlichen Gründen schon mal gar nicht. Und eben dank ihm, muss man wirklich sagen, gibt es den Club noch. Und vor allem, er hat es in den 28 Jahren, hat er den SC Bern so erfolgreich gemacht. Jetzt über die ganze Zeit gesehen, klar gab es auch immer wieder Tiefs. Eben Corona-Pandemie, Gastronomie, die geschwächelt hat wegen Corona und so weiter. Aber er hat etwas aufgebaut, er hat eine wirtschaftliche Basis geschaffen, die auch heute noch Bestand hält.
Ja, absolut. Und diese wirtschaftliche Basis ist eigentlich ein starkes Ökosystem. So nennt das der SCB auch selber. Man hat die genauen Zahlen nicht, aber man redet davon, dass der SCB so rund 60 Millionen Umsatz macht pro Jahr. und 42% dieses Umsatzes kommt aus der Gastronomie, aus den Restaurants. 50% kommen aus Ticketing, Sponsoring, Merchandising, TV-Einnahmen und solchen Einnahmen. Und dann organisiert der Rest auch noch Umsatz aus Events und Konferenzen. Auch da 8%. Also man kann eigentlich zusammenfassend sagen, der SCBN finanziert sich zur Hälfte aus Eishockey-fremden Aktivitäten, die eben Mark Lüthi aufgebaut hat. Das ist sein Vermächtnis. Er hat den SCB unabhängig gemacht von Sponsor, also mehr oder weniger unabhängig von großen Sponsoren, von Mäzenen gemacht. Die Mäzene gibt es beim SCB eben nicht. Es gibt natürlich selbstverständlich Sponsoren und Merchandising und Ticketing, aber es gibt nicht den großen Mäzen, ohne den eben der Club nicht mehr funktionieren könnte, sondern der SCB baut einen Großteil seiner Einnahmen auf der Gastronomie. Und deswegen, das hast du vorhin gesagt, Roman, deswegen war die Pandemie so schwierig, weil mit einem Schlag ist quasi alles beim SCB weggebrochen, weil eben die Gastronomie schließen musste in dieser Zeit und weil natürlich auch das Ticketing und das Merchandising wahrscheinlich empfindlich getroffen wurde. Also der SCB war in dieser Pandemie wirklich wahnsinnig getroffen. Und ich glaube, ich habe mal ein Referat von Mark Lüthi gehört, wo er gesagt hat, er habe einen eisernen Grundsatz. Es werde nur ein Franken ausgegeben, den man schon erwirtschaftet hat. Und diesen Grundsatz hat er eigentlich fast über all die 28 Jahre, wo er da war, gehalten, nur während der Pandemie. Dann ging es natürlich nicht mehr. Und vermutlich ist es ja auch kein Zufall. Seit der Pandemie läuft es auch sportlich nicht mehr so gut. Das dürfte sicher auch eine Folge sein des doch dramatischen Umsatzeinbruchs.
Ja, und ich glaube, mittlerweile hat sich der Umsatz, sie konnten ihn, glaube ich, schon wieder steigen nach der Pandemie, aber wahrscheinlich noch nicht auf dem Niveau wie vor 2019, sage ich jetzt mal. Also ich glaube, man ist noch nicht bei diesen 60 Millionen wieder angekommen, halt weil einfach das Gastrogewerbe im Moment halt einfach schwierig ist. Es hat einfach eine, ja, also die Menschen gehen anders essen mittlerweile. Also die gehen nicht mehr alle ins Restaurant. Dann wurde auch noch alles teurer und so weiter. Das ist mit der Preissteigerung ja auch nicht einfach. Aber es ist irgendein Wandel in der Bevölkerung, hat es gegeben während der Pandemie. Damals wollte man zwar eigentlich noch Gastrobetriebe und alle die Lieblingsrestaurants unterstützen, aber es haben ja seither, es gibt ja immer wieder Restaurantschließungen. Also, ja. Und das merkt man einfach.
Ja, absolut. Und also, die Pandemie hat eben den SCB in zwei Bereichen sehr hart getroffen, eben zuerst in der Gastronomie, das haben wir gesagt, aber eben auch beim Zuschaueraufkommen. Also wenn man anschaut, die Saison 2018-19 hatte man eine Auslastung des Stadions von 95,65% und damit einen Zuschauerschnitt von 16.789 Zuschauerinnen und Zuschauer. Die Halle fast 17.031, also gut 200 Zuschauer unter dem absoluten ausverkauften Stadion. Und ja, das war einfach der Peak einer jahrelangen Entwicklung, wo es immer so viele Zuschauer hatte oder fast so viele Zuschauer hatte. Und mit der Pandemie Anfang 2020 hat das einen Knick gegeben. Und ich sage, dieser Knick ist noch nicht aufgeholt. Interessanterweise, die Halle fasst natürlich immer noch die 17.000 Zuschauerinnen und Zuschauer. Und heute sind wir so bei um die 15. Wenn es mal hochkommt, wahrscheinlich 16.000, zuweilen das eine oder andere Mal vielleicht ausverkauft. Aber ja, auf die Zahlen, auf die vorigen Zahlen kommt man eben nicht mehr. Und das finde ich schon auch eine spannende Geschichte, weil die Gastronomie hat sich einigermaßen erholt. Wenn ich rumschaue, auch in anderen Sportarten, wo die Pandemie zu einem massiven Zuschauerrückgang oder auch Teilnahmerückgang geführt hatte, alle anderen haben sich aus meiner Sicht doch recht gut erholt mittlerweile. In einigen Bereichen ist es sogar jetzt höher als vor der Pandemie. Aber beim SC Bern noch nicht. Und wahrscheinlich hat das schon auch etwas mit rund um Bern zu tun. Weil wenn man schon nur nach Freiburg schaut, die haben seit 3 oder 4 Jahren jede Partie ausverkauft. Also es kann kaum an einer gesellschaftlichen Realität liegen, sondern es muss andere Gründe haben, warum dass man beim SC Bern nicht mehr auf die früheren Zahlen kommt. Wobei man ja auch sagen muss, das ist ja Klagen auf einem extrem hohen Niveau. Oder Freiburg hat knapp 10.000 Leute, die ins Stadion gehen, und wir beklagen uns, wenn wir bei 15.000 oder 16.000 sind.
Ja, das hat schon was. Ich glaube halt auch, dass, ich sag mal, die sportliche Misswirtschaft, will man dem so sagen, weil während der Pandemie hat man logischerweise gespart, das ist völlig klar. Aber nach der Pandemie, da braucht es natürlich auch, natürlich war dann nicht alles gut wieder, aber es braucht natürlich immer ein bisschen, bis es wieder läuft. Und wie gesagt, also vor 2 Jahren hatten wir ja eine Top-Saison eigentlich. Wir waren Dritter, haben eigentlich, so wie es jetzt auch Sportdirektor Martin Plüss auch immer wieder sagt, da waren wir wahrscheinlich einfach zu gut, als man uns eigentlich eingeschätzt hat. Und letzte Saison, als man mit Jussi Tappola getrennte Wege ging, als man dann Heinz Ehlers holte, da war man eigentlich zu schlecht. Eigentlich müssten wir, wenn man jetzt den Mittelwert dieser beiden Saisons nehmen würde, müsste man eigentlich in der Mitte irgendwo sein. Also deshalb reden sie auch immer von Top 6 im Moment, oder? Gut, jetzt letzte Saison hieß es einfach Playoff-Qualifikation. Das ist ja mittlerweile recht einfach eigentlich. Von 14 Mannschaften musst du unter die ersten 10 kommen, damit du noch eine Chance hast auf die ersten 8 Plätze. Aber es hat sicherlich eben schon auch eine Auswirkung, wie die Mannschaft die letzten Jahre gespielt hat. Wobei man auch sagen muss, eigentlich ist ja der Berner, wie sagt man, ein Gmöggiger, also einer, der lange Geduld hat, wirklich lange. Aber eigentlich müsste man ja jetzt immer noch Geduld haben. Aber irgendeinmal wirkt wahrscheinlich diese Floskel, ja, wir brauchen jetzt zuerst ein Fundament und so weiter, das hat ja Martin Plüss schon vor 2 Jahren gesagt. Aber irgendwann muss das ja kommen. Irgendwie musst du ja Schritte machen, dass du weiter nach vorne kommst. Ich glaube aber jetzt, dass man jetzt immerhin hat es hoffentlich auch die Chefetage realisiert, dass man nach der verkorksten Saison etwas ändern muss. Weil der Spielstil war einfach schlecht. Also das war, muss ich einfach auch nochmal erwähnen, das war einfach defensiv und destruktiv gespielt. Unter Heinz Ehlers aber eigentlich auch nicht viel anderes zu erwarten. Da frage ich mich dann halt schon, warum hat man sich für ihn entschieden? Man hätte ja theoretisch auch einfach Tappola behalten können. Oder wie siehst du das?
Ja, das sehe ich auch so. Man hätte Tappola behalten können. Allerdings lief es unter Tappola doch derart schlecht, dass es eben den Ansprüchen eines Esteban nicht mehr gerecht wurde. Man hat dann man hat dann zuerst Tappola entlassen. Das war eigentlich ein Schritt, den man so erwarten konnte oder eigentlich schon fast erwarten musste, dass Bern irgendetwas tun sollte. Der Fehler aus meiner Sicht war dann wohl, dass man mit Heinz Ehlers einen Trainer geholt hat, der ungefähr ein ähnliches Eishockey spielt, wie Tapola es spielt. Und offensichtlich hatte Tapola seine Mannschaft verloren. Es gab immer wieder Abgänge, wo gemunkelt wurde, dass eben die Ideen zum Spielsystem nicht zusammengepasst hätten. Und ich glaube, das war letztendlich rückblickend der Fehler. Tapola oder Ehlers ist eigentlich die gleiche Spielphilosophie. Und dass dann das hinterher nicht funktioniert hat, ist irgendwie noch völlig klar. Nur hinterher ist man immer schlauer. Das ist eine Weisheit, die sehr, sehr bekannt und auch sehr richtig ist. Ja. Mit Heinz Ehlers stand damals jemand zur Verfügung, der für die Zukunft kein Problem bieten würde. Oder es war schon klar, Heinz Ehlers hatte schon vor seiner Verpflichtung gesagt, dass er am Ende der Saison nach Dänemark zurückkehren wolle und sich dann irgendwo in die Richtung Dänemark verabschieden und pensionieren lassen will oder zumindest ein bisschen kurz treten will. Das heißt, man hatte mit ihm jemand Prominentes, von dem man wusste, was er kann, und von dem man eben wusste, dass man ihn als Feuerwehrmann, als Nothelfer engagieren kann und sich dann nicht Ende der Saison lang überlegen muss, ob man ihn behält oder nicht. Von dem her muss man sagen, machte dieses Engagement durchaus Sinn. Aber eben, wie wir es vorhin gesagt haben, der Spielstil war zu ähnlich zu jenem von Tapola und darum hat es irgendwie logischerweise nicht funktioniert. Und offensichtlich ist auch Ehlers nicht an alle Spieler so rangekommen, wie man das hätte müssen. Es gibt ein für mich eklatantes Beispiel, oder? Man hat Christoph Sonnburg, den hervorragenden Torhüter beim SC Bern, der letzte Saison beim HC Thurgau ausgeliehen war und dort eine riesige Saison gespielt hat, wirklich super gute Werte gehabt hat. Man hat ihn Ende Januar ohne Not zurückbeordert. Er saß übrigens am ersten Tag, wo er zurückbeordert worden ist, noch neben uns auf der Tribüne. Und wir haben uns damals noch unterhalten, was macht denn der hier? Weil parallel hat Thurgau ein Spiel ausgetragen. Und ja, es hat sich dann gezeigt, man hat eben Christoph von Burg zurückbeordert. Und irgendwo intuitiv würde man sagen, wenn man jemanden zurückbeordert, würde man ihn dann auch einsetzen. Das wäre eigentlich die Logik, aber Heinz Ehlers hat ihn nie eingesetzt. Und auch das zeigt, Ehlers war nicht die richtige Person.
Vielleicht kommen wir nochmals etwas auf das Geschichtliche zurück. Wir sind ja da, glaube ich, 2001 noch stecken geblieben, als Marc Lüthi übernahm. Vielleicht willst du da nochmals etwas ausführen, bis jetzt, bis zur Pandemie eigentlich, weil der Schritt danach haben wir ja eigentlich schon gesagt.
Ja, genau.
Wir können ja dann nochmals zurückkommen.
Genau. Also, wie ich es vorhin gesagt habe, haben der Titel unter Brian Loeffli 1997. Dann kamen 7 Jahre saure Gurkenzeit, wo es nicht so gut lief. Der nächste Titel, den konnte der SC Bern im Jahre 2004 in der Resega in Lugano unten feiern. Da habe ich übrigens noch eine wunderbare Geschichte. Ich war dort mit Freunden unten in diesem siebten Playoff-Spiel gegen Lugano. Es war, wenn ich mich richtig erinnere, war es Verlängerung. Und es war ein Bulli vor dem Tor der Luganesi. Und hinter mir stand Steffen, ein deutscher Freund. Und vor diesem Bulli hat er mir auf die Schultern geklopft und sagte mir: "Walle, jetzt kommt's." Und dann hat Bern das Bulli gewonnen. Schusstor, Meistertitel. das war 2004. Dann der nächste Meistertitel war 2010, also 6 Jahre später.
Der erste zu Hause.
Ab dem erste Pause, genau. Der erste zu Hause, richtig. Und dann kamen Titel in Dreierschritten. Es kam jener 2013 und dann jener 2016. Es gibt noch eine kleine Geschichte vor 2013, die auch ziemlich erheblich ist. Das ist nämlich die Saison, die 2012 geendet hat. Da war der SCBN auch im Playoff-Final. Es ging über 7 Spiele. Es war gegen die ZSC Lions, das 7. Spiel. Und das 7. Spiel fand zu Hause statt. Und 2,5 Sekunden vor Schluss stand es immer noch unentschieden. Und dann haben die ZSC Lions in 2,5 Sekunden vor Schluss das Siegtor erzielen können. Und der SCBN wurde eben nicht Meister, sondern Vizemeister. Das war, ich kann mich noch gut erinnern, ich war damals in der Halle, alle waren wie gelähmt. Also alle haben gedacht, das kann ja wohl nicht wahr sein. Der Einzige, der sich wahrscheinlich insgeheim doch ein wenig gefreut hat, war vielleicht Marc Lüthi, weil finanziell war das natürlich der absolut bestmögliche Ausgang. Ja, das waren 7 Spiele im Playoff-Final. Jedes Spiel ausverkauft, das 7. Spiel selbstverständlich auch, sehr, sehr viel Konsumationen in der Gastronomie. Und dann musste man die Meisterprämie nicht ausschütten. Also von dem her.
Wobei, ich muss immer noch sagen, ich habe immer noch das Gefühl, das war einfach eine Torhüterbehinderung.
Ja, absolut. Na,
das wurde ja noch auf Video angeschaut.
Ja. Ja.
Damals gab es ja noch keine Coach-Challenge, das muss man sagen. Das gab es damals noch nicht, aber es gab einfach den Videobeweis.
Ja.
Aus meiner Sicht bin ich noch heute der Meinung, das war Torhüterbehinderung. Wer hat die Partie gepfiffen? War das noch Brent Treiber? Ich glaube, oder?
Weiß ich nicht mehr. Ja.
Müsste man mal nachschauen.
Müsste man nachschauen.
Auf jeden Fall, schmerzt noch heute irgendwie ein bisschen. Ich war auch im Stadion, also ich habe das auch miterlebt. Das war schrecklich, also irgendwie so. Ja. Man hat es nicht erwartet eigentlich, weil es war jetzt nicht so, dass die ZSC 1 so drückend waren oder irgendwas. Es war einfach ein Glückstreffer, sage ich jetzt einfach mal.
Mhm. Ja, und auch in meinem Freundeskreis ist man der Meinung, dass Tore hätte nicht zählen dürfen. Ja, auch Leute, die sehr, sehr nahe am Geschehen waren und das besser beurteilen können, als ich das von Ferne konnte, sind der gleichen Meinung. Das war eine Torhüterbehinderung. Einige sprechen sogar, dass es Offside gewesen sei vorher. Könnte auch noch sein, aber ja. Mit dem Konjunktiv wirst du nie Meister. Das hat, glaube ich, im Zusammenhang mit der deutschen Fußballnationalmannschaft neulich einer gesagt.
Aber weißt du, was dann die Hockey-Götter wollten? Sie wollten, dass Bern im darauffolgenden Jahr Meister wurde.
Ja, genau. Und das hat der SCB dann geschafft, wenn ich mich richtig erinnere, damals gegen Fribourg-Gottéron.
Das ist korrekt. Ich weiß noch, ich war damals im Finale leider nicht im Stadion, sondern ich war im Militärdienst.
Okay.
In Fribourg. Mit einem Zugführer, der Fribourg-Gottéron-Fan war. Du kannst dir vorstellen, wie das nach der Meisterfeier, was da dann losging bei uns im Zug.
Ja. Der nächste Meistertitel folgte dann 2016. Auch das ist eigentlich eine unglaubliche Geschichte. Trainer war in der Saison 2015-16 ein gewisser Guy Boucher. Das hat dann eben nicht so wirklich funktioniert. Oh nein, 2014-2015 war Guy Boucher der Trainer. Er wurde im November, glaube ich, 2015 wurde er dann entlassen. Und auf ihn folgte ein gewisser Lars Leuenberger. Lars Leuenberger, der als Spieler schon beim SCB gespielt hat. Lars Leuenberger, der der Bruder ist von Sven Leuenberger. Auch er eine sehr bekannte Persönlichkeit. Auch er hat beim SCB jahrelang mit seiner Nummer 16 gespielt. Und er war dann beim SCB Sportchef zu dieser Zeit. Und dann kam man in ein doch kleines Problem rein. Der Sportchef Sven Leuenberger hat eigentlich faktisch seinen Bruder Lars Leuenberger zum Cheftrainer gemacht, damals Ende 2015. Und deswegen ist Sven Leuenberger zurückgetreten und hat seinem Bruder den Vorrang gelassen. Also zuerst ist er in eine andere Funktion gegangen, also war nicht mehr Sportchef, war aber trotzdem noch einige Monate beim SC Bern. Und Sven Leuenberger ist ja bekanntlich seither ein höchst erfolgreicher Sportchef bei den ZSC Lions. Aber eben Lars Leuenberger hat die Mannschaft übernommen. Man ist dann in der Qualifikation mit Ach und Krach noch auf Rang 8 gekommen, also hat sich noch knappstens für die Playoffs qualifiziert. Und dann hat man das Feld von hinten aufgerollt und ist Meister geworden mit Lars Leuenberger. Allerdings konnte Lars Leuenberger dann nicht bleiben. Nach ihm kam Kari Jalonen. Und vielleicht kann man hier die kleine Parallele ziehen zu Fribourg-Gottéron in der vorletzten Saison. Da war Fribourg-Gottéron auch überhaupt nicht gut unterwegs. Lars Leuenberger war damals eben Assistenztrainer bei Fribourg-Gottéron. Den Cheftrainer hat man entlassen. Und 3 oder 5 Tage nach seiner Installation als Cheftrainer hat Lars Leuenberger den Spengler Cup gewonnen und ist mit Fribourg-Gottéron wirklich auch in der zweiten Hälfte der Saison sehr stark nach vorne gegangen. Also so, das Image als Feuerwehrmann, als höchst erfolgreicher Nothelfer hat Lars Leuenberger wirklich mehrere Male bewiesen.
Das stimmt, und eben Kari Jalonen hat ja Erfolg versprochen und auch geliefert. Also im 2016 folgte er auf Lars Leuenberger, hat zuerst, glaube ich, für 2 Jahre unterschrieben, dann hat man den Vertrag um weitere 2 Jahre verlängert. Er wurde 2017 und 2019 mit Bern Meister. Und 2020, also 1920 in dieser Saison, hat es dann plötzlich nicht mehr funktioniert. Und dann, man hat zwar lange gewartet und hat ihn, glaube ich, erst Ende Januar 2020 entlassen, als es nicht mehr anders ging. Und hat sich dann für Hans Kossmann entschieden, der kanadisch-schweizerische Doppelbürger ist. Und dann ging das erst mit der Pandemie los. Von daher brauchte man dann für die Saison 2020/21, das ja eigentlich unter Ausschluss der Öffentlichkeit eigentlich stattfand, brauchte man einen kostengünstigen Trainer. Den hat man mit Don Nachbauer gefunden, der aber schon nach ein paar, glaube ich, 8 oder 9 Spielen waren es, als er das Handtuch warf. Da gibt es ja einige Gründe, die immer mal wieder zum Vorschein kamen, dass er beispielsweise die Spielernamen nicht wusste oder Spieler anders angesprochen hat, als sie hießen. Also ganz speziell irgendwie. Und dann hat Mario Kogler übernommen, der ja damals noch Assistent war von ihm oder auch bei der U20 Coach war des SCB. Hat das dann auch bis Ende Saison 2021 weitergeführt, bis dann eigentlich unter der neuen Sportchefin Floros Schelling Johann Lundskog engagiert wurde. Habe ich das noch richtig wiedergegeben? Ich glaube, oder? Weil Schattler wurde ja, glaube ich, auch 2020 dann entlassen als Sportchef.
Ja, ich bin nicht mehr ganz sicher, wann.
Ungefähr.
ungefähr dann war es irgendwann ob vielleicht Lulskog auch schon von Florence Schelling angestellt worden ist, kann ich jetzt so nicht mehr ganz genau sagen. Aber ja, es war ungefähr um den Dreh. Genau. Und Florence Schelling war dann ein Jahr da, ungefähr, und dann musste auch sie gehen. Und ja, seither sind saure Gurkenzeit beim SCB. Es hat nicht immer klappen wollen. Dieses Jahr hat man sich noch mit Ach und Krach durch die erste Play-in-Runde gemogelt, aber dann in der zweiten Play-in-Runde war fertig und der SCB hat die Playoffs verpasst. Und ja, das ist eigentlich eine lange Entwicklung von vermutlich einigen Fehlern, die man gemacht hat beim SC Bern. Aber ja, wir sind jetzt an einem Punkt, wo man wieder vorwärts nach vorne schauen kann und auch nach vorne schauen muss. Der SC Bern hat jetzt auf die nächste Saison hin doch recht viele Veränderungen gemacht, angefangen beim Trainer. Und für mich eine der zentralen Veränderungen beim SC Bern ist, in den letzten gut zehn Jahren hat man auf nordische Trainer gesetzt, Finnland, Schweden und in dieser Umgebung. Und ich sage immer, der SC Bern ist ein kanadisch geprägter Verein und das kommt jetzt mit Serge Aubin wieder zum Tragen. Serge Aubin, der von Berlin nach Bern transferiert worden ist, und schon nur deshalb habe ich das Gefühl, jetzt kommt's gut.
Ja, also es wäre auf jeden Fall sicher wieder Kritik geübt worden, hätte man wieder einen Nordländer engagiert. Weil man hat jetzt in den letzten Jahren, klar, Jalonen war für 3 Jahre wirklich die Ausnahme, aber man hat unter Lundskog, einem Schweden, eigentlich nichts gerissen. Man hat unter Tapola zwar etwas stabilisiert und einmal überperformt, aber sonst auch nichts gewonnen, also auch keine Playoff-Serie gewonnen. Man hat jetzt unter Ehlers, der Däne ist, der eigentlich auch nur als Feuerwehrmann kam, auch nichts geholt. Also irgendwann muss man irgendwie wieder zu seiner DNA, zu den Wurzeln zurückkehren. Und wenn man die Trainerchronik anschaut beim SCB, waren früher halt wirklich fast ausnahmslos Schweizer oder Kanadier am Werk. Mhm. Und ich glaube auch, dass jetzt zumindest, ich meine, Serge Aubin ist kein Neuling. Er hat Erfahrung, er weiß, wie man Meister wird. Er kennt die National League schon von seinem kurzzeitigen Engagement als Trainer bei den ZSC Lions, bevor er dann nach Berlin gewechselt ist. Und er kennt die Liga auch als Spieler, weil er hat ja auch als Spieler in dieser Liga schon gespielt. Also er kennt die Liga, das ist schon mal etwas vom Wichtigsten, weil wenn du jetzt einfach einen Kanadier von irgendwo wieder genommen hättest, hätte er wahrscheinlich zuerst mal wieder alles, ja, Zeit gebraucht und was weiß ich. Jetzt hat man mit Serge Aubin für 3 Jahre einen Vertrag unterzeichnet und das zeigt mir eigentlich schon, der SC Bern plant jetzt dort Stabilität, weil er will mit Serge Aubin nun einen Schritt nach vorne machen, weil sonst hätte man ihn, wie auch die anderen Trainer, auch einfach für 2 Jahre unterschreiben können, wenn man ihn nach einem Jahr oder 1,5 wieder vor die Tür setzen will. Also ich glaube, da hat etwas ein Umdenken stattgefunden. Schon mal jetzt nur rein von der Vertragsdauer her. Oder wie siehst du das?
Ja, absolut. Man hat auf Kontinuität setzen wollen. Man hat jemanden geholt mit Serge Aubin, der bewiesen hat, dass er erfolgreich sein kann. Also bei Berlin war er ja unfassbar erfolgreich. Ich glaube, in den letzten 7 Jahren 6-mal Meister oder irgend sowas. Man hat wirklich auf jemanden gesetzt, der seine Qualitäten schon mehrere Male unter Beweis gestellt hat. Und ich komme auch nochmal zurück auf das, was ich vorhin sagte. Man hat wieder zum kanadisch geprägten Eishockey gewechselt. Und das zeigt sich jetzt eigentlich auch, wenn man anschaut, wen der SCB so als Zuzüge verpflichtet hat. Also man hat neulich gerade die Verpflichtung von Rodrigo Abols, dem 30-jährigen zwar lettischen Center, aber er kommt von den Philadelphia Flyers aus der NHL. Man hat Rodwin Dionisio engagiert. Der ist ein SCB geprägter Verteidiger, ein junger Verteidiger, der zurückkommt von Biel. Und man hat dann Connor Hughes, auch er mit kanadischen Wurzeln irgendwo, den Goalie im Tauschgeschäft von Lausanne nach Bern jetzt eben engagiert. Man hat den US-Amerikaner Solly Milano engagiert, der von den Washington Capitals gekommen ist. Und man hat den amerikanisch-kanadischen Verteidiger von den Tampa Bay Lightning, Ian Mitchell, engagiert. Also das zeigt ganz klar die Handschrift, von mir aus gesehen schon, des Serge Aubin, der wieder ein kanadisch geprägtes Eishockey in Bern spielen wird. Und ich kann nur wiederholen, jetzt kommt's gut.
Ja, und vielleicht können wir noch etwas auf die Neuverpflichtungen eingehen. Du hast gesagt, vielleicht fangen wir gerade hinten im Tor an. Connor Hughes, der neu zum Team stößt. Man hat ja lange gemunkelt über die Torhüterposition. Und die letzten 3 Jahre war mit Adam Ryderborn immer eine Ausländerlizenz, die draufging quasi, dass man eben im vorne nur mit 5 ausländischen Feldspielern spielen konnte. Dieses Problem hat man jetzt gelöst. Man hat Connor Hughes verpflichtet, eben im Tausch mit Romain Löffel. Connor Hughes holt man jetzt für 5 Jahre, also bis 2031. So lange hätte er eigentlich auch noch in Lausanne Vertrag gehabt. Aber weil dort Kevin Pasch halt genauso gut oder noch besser wurde in der letzten Saison, kam er dann auch nicht mehr groß zum Zug. Deshalb wollte natürlich Lausanne aber auch ein Gegengeschäft. Und somit hat man Romain Löffel vielleicht auch mit einem weinenden Auge abgegeben, weil er wirklich eigentlich der beste Verteidiger war. Aber schlussendlich, wenn man das Alter anschaut, er ist, glaube ich, auch schon um die 35. Er wird sicher noch 1 oder 2 Saisons machen können, denke ich. Aber er war ja auch von Verletzungen geplagt. Also da ist sowieso etwas die Frage offen, wie verletzungsanfällig wäre er jetzt noch gewesen oder hätte er ohne Verletzung durchgespielt, das hätte man halt alles nicht gewusst. Zusammen bildet er mit Christoph von Burg und Sandro Zurkichen ein Goalie-Trio. Ich denke da vor allem daran, dass man wahrscheinlich, also ich hoffe, es kommt so, dass man mit Hughes und von Burg abwechselt und Sandro Zurkichen eigentlich als Dritter, der eigentlich jetzt schon wahrscheinlich schon an sein Karriereende langsam denken wird, dass er einfach als Mentor noch dabei ist oder wenn einer sich verletzen sollte. Das wäre so meine Vorstellung. Vor allem, wenn man jetzt einen Umbruch machen will und eben auch die Jungen fördern will, dann muss man sowieso auf von Burg auch setzen oder zumindest mal schauen, wie spielt er in der Liga, weil er hat in der National League noch kein Spiel bestritten.
Ja, absolut. Ich habe es noch schnell nachgeschaut, Connor Hughes ist 29, hat aber eben einen Vertrag über 5 Jahre, das heißt, dann wird er 34 oder knapp 35 sein. Also du hast gesagt, mit ihm hat man einen Torhüter genommen oder verpflichtet, der seine Beweise schon geliefert hat, der aber auch zwischendurch eben von Verletzungen geplagt wurde. Insofern hat man dann mit Christoph von Burg und Sandro Zurkirchen zwei sehr, sehr valable Ersatztorhüter, wenn Hughes allenfalls verletzungshalber ausfallen sollte für eine gewisse Zeit. Für mich ist die Torhüterfrage beim SC Bern so noch nicht ganz befriedigend gelöst, aber immerhin, das Hauptproblem hat man gelöst. Und das Hauptproblem war, und das meine ich überhaupt nicht persönlich gegenüber Adam Ryderborn, aber das Hauptproblem war eben der Umstand, dass Adam Ryderborn eine Ausländerlizenz beansprucht hatte. Und Adam Ryderborn war ein guter Torhüter oder ist ein guter Torhüter. Aber als Torhüter, der eine Ausländerlizenz beansprucht, muss man eben noch ein bisschen besser sein als gut. Und das ist er nicht. Also die ZSC Lions haben mit einem Torhüter jemanden aus dem Ausland auch, der eine Ausländerlizenz braucht und der eben etwas besser ist als nur gut. Und Adam Reideborn war das nicht. Drum, aus meiner Sicht, dieses Problem ist erfolgreich gelöst. Das andere Problem ist, normalerweise geht eine Eishockey-Mannschaft mit zwei Torhütern in eine Saison. Im Moment sind's halt drei. Da muss man sich fragen, was genau die Logik dahinter ist. Aber wer weiß, vielleicht hat man mit Thurkirchen abgemacht, ja, Karrierenende langsam, er ist, glaube ich, 36 mittlerweile. Du bist einfach als dritter Backup-Torhüter da und vorne wechseln sich Connor Hughes und Christoph von Burg ab. Auch da. Kommt gut.
Das wäre zumindest eben das Naheliegendste eigentlich, ja, dass die sich abwechseln und Thurkirchen eben einspringt, wenn jetzt wirklich irgendwie einer verletzt wäre oder einer krank ist, auch noch zusätzlich, dann brauchst du halt ja irgendwo einen Torhüter. Aber es sind immerhin nicht mehr vier wie letztes Jahr.
Ja, das ist schon mal nicht so schlecht.
Das ist schon mal nicht schlecht.
Genau,
in der Verteidigung hat man mit David Barandun einen Finalisten geholt vom HC Davos, der vor allem in den Playoffs auch sehr stark gespielt hat. Also da freue ich mich schon drauf. Wie du gesagt hast, Rodwin Dionisio, ein junges Talent, das man wahrscheinlich auch noch etwas in den Griff bekommen muss. So was man liest, vielleicht auch nicht der einfachste Spielertyp, aber einer, der offensiv sicher auch Akzente setzen kann, weil als Offensivverteidiger fällt ja Ramon Untersander weg, der letztjährige Captain, der nach Genf transferiert wurde. Und deshalb braucht es da wieder eine neue Komponente als Offensivverteidiger. Ian Mitchell bin ich auch sehr gespannt, wie das mit ihm läuft. Und was haben wir noch? Roland Snaglis, auch ein Lette mit Schweizer Staatsbürgerschaft aus dem eigenen Nachwuchs. Aber ich denke, da die Jungen werden sich sowieso wahrscheinlich gegeneinander messen, weil und die Besten werden spielen, denke ich, weil im Moment haben wir ja recht ein großes Kader. Im Sturm, du hast es erwähnt, Rodrigo Abols, bin ich sehr gespannt. Sicher aber eine gute Verpflichtung, auch wenn ich schon gelesen habe, dass er wahrscheinlich nicht der Goalgetter ist, aber vielleicht ist er einer, der vor allem das Spiel macht, also Pässe gibt, vielleicht auch Passwege sieht, die andere nicht sehen. Also das ist auch schon hilfreich, wenn dann beispielsweise ein Miro Alton richtig steht und dann die Kiste mal wieder trifft. Wir dürfen uns überraschen. Schauen wir mal, was wird.
Ja, absolut. Vielleicht, wenn ich da noch ein bisschen reingrätschen darf. Miro Altonen, aber der in den letzten ein, zwei Saisonen wirklich absolut unter seinem Wert gespielt hat. Wirklich, also unterirdisch zuzuschauen. Und meine Hypothese ist eben schon, der fühlte sich in diesem Beton Eishockey, in diesem extrem vom Schachgedanken geprägten Eishockey einfach halt nicht wohl. Der Miro Altonen muss wahrscheinlich die Möglichkeit erhalten, sich ein bisschen kreativ und sich ein bisschen aus dem eigenen Bauch heraus zu bewegen. Und dann wird er möglicherweise wieder sehr, sehr, sehr gut werden. Und das traue ich eben dem neuen Trainer zu, dass der das kann. Und auch eben den Rodwin Dionisio, also das hat man mit Aubin ganz bestimmt diskutiert, ob man den holen soll. Und Aubin, ich kenne ihn wirklich nicht, aber ich traue dem zu, dass er gesagt hat, den kriege ich in den Griff, holt den. Und da kann er durchaus ein Mehrwert sein.
Und für den Fall, dass er neben dem Eis plötzlich über die Stränge schlägt, haben wir ja noch Simon Moser als Teammanager.
Ja, genau.
Der ja auch eine Aufgabe braucht. Also es ist ja, genau. Weiterhin im Sturm neu dabei Kimo Bond, auch aus dem eigenen Nachwuchs. Dann wen haben wir noch? Joel Grosniklaus und Paul Mottar sind auch spannende Spieler, junge Spieler, Schweizer, die beide letzte Saison in Schweden gespielt haben. Da bin ich auch sehr gespannt, wie sie sich weiterentwickeln bei uns. Ich hoffe gut. Aber ich denke, da hat man sicher schon mal einen Grundstein gelegt, auch jetzt für die nächsten 2-3 Jahre. Weiterhin ein guter Zuzug, Dario Rohrbach von den SCL Tigers.
Ja.
Letzte Saison nicht ganz so auffällig, aber vorletzte Saison Topscorer der SCL Tigers. Hat eigentlich Bern rasch möglichst zugegriffen. Ich bin aber gespannt, wie er sich dann in Bern zeigen wird. Ich hoffe auf ähnlichem Niveau. Weil man hat ja schon oft Spiele gehabt, die bei anderen Teams top waren und dann in Bern so, wow, so lala, oder dann klappt es halt nicht mit dem Tore schießen oder was weiß ich. Wie siehst du Dario Rohrbach?
Ja, ich sehe es genauso, wie du es sagst. Er war wirklich in Langnau, in der vorherigen Saison war er eine Riesenstütze. In der letzten Saison war er auch gut. Nicht mehr so stark wie eine Saison zuvor, aber er war auch gut. Und ja, es ist so, wie du sagst. Beim SCL hat es einige Spieler gegeben, die dann plötzlich nicht mehr so funktioniert haben, wie man das von ihnen erwarten konnte. Weshalb dass das so ist, weiß ich eigentlich nicht so genau. Einige Leute sagen, na, das ist die riesige Stehrampe und das macht so Eindruck und da kann man nicht mehr. Das glaube ich schlicht und einfach nicht. Weil ich meine, viele Spieler, die man nach Bern geholt hat, haben vorher auch schon beim Gegner gespielt und sind vor der riesigen Stehrampe nicht eingeknickt. Also das kann es aus meiner Sicht nicht sein. Nochmals, ich glaube, Serge Aubin kann auch für einen Dario Rohrbach das Umfeld bieten oder das Umfeld schaffen, damit er sich gut entwickeln kann. Drum, ich wiederhole es gerne nochmal. Kommt gut. Und wenn nicht, dann halt eben nicht.
Sehr gut. Ja, wir müssen einfach mal schauen, wie es kommt. Aber auf jeden Fall, es macht zumindest schon mal, gibt es wieder etwas Hoffnung. Und ich glaube, das ist das, was die Fans auch brauchen nach dieser verkorksten Saison. Vor allem bin ich auch gespannt auf Sonny Milano. Ist ein Erstrunden-NHL-Draft. Also wenn du als, glaube ich, 16. Position, wenn ich es richtig im Kopf habe, wurde er vor einigen Jahren gedraftet. Wenn du das schon mal schaffst, dann hast du auf jeden Fall schon mal, dann bist du eigentlich gut oder besser als gut. Also
ja.
Da erwarte ich dann schon was von ihm. Auch wenn er nicht Nummer 1 draft ist wie Nico Hischier, aber er ist immerhin in der ersten Runde gedraftet worden. Das darf man auch, muss man eigentlich so auch noch erwähnen, weil hatten wir ja so eigentlich in den letzten Jahren auch nicht, dass ein Spieler dabei war aus der ersten Runde des NHL Drafts. Ja, und sonst natürlich ganz viele Junge eben weiterhin dabei, die sich einerseits entwickeln wollen, einerseits aber auch die vergangene Saison irgendwo durch bestätigen sollten. Es bleibt spannend und wie du gesagt hast, es kommt gut.
Ich glaube schon. Und wenn es eben nicht gut kommen sollte, dann können wir dann immer noch sagen, wir hätten es schon immer gesagt.
Genau.
Es hätte eben halt ein weiteres Mal nicht funktioniert. Aber ich werde in der letzten Zeit von ganz vielen Leuten auch gefragt, ja, wie siehst du es? Und meine Antwort ist immer standardmäßig die gleiche. Hätte man mir diese Frage vor 2-3 Monaten gestellt, hätte ich gesagt, na, kommt nicht gut, schwierig, man weiß nicht, wer Trainer wird. Das ist eigentlich ein Problem, weil wenn man nicht weiß, wer Trainer wird, dann kann man auch nicht eine vernünftige Kaderplanung machen und vernünftige Zuzüge bereitstellen. Und jetzt hat sich wirklich in den letzten 2-3 Monaten alles hinter den Kulissen, das hat der SCBN in diesem Sinne gut gemacht, hat sich hinter den Kulissen eine Logik entwickelt. Man hat Ende Mai einen Trainer vorgestellt und hat dann in derselben Logik das Kader aufgebaut. Und jetzt, glaube ich, hat man ein genug breites Kader aufstellen können, so dass man mit Zuversicht in die nächste Saison gehen kann. Kommt gut.
Sehr schön gesagt. Am Ende steht die Wahrheit wieder oben auf der Anzeigetafel. Es ist einfach so.
Und absolut.
Genau. Aber eben, wir schauen jetzt mal positiver auf jeden Fall auf die nächste Saison als auf die letzte. Und ich denke, hier im Podcast werdet ihr es sicher erfahren, ob es eben wirklich gut kommt oder ob noch Luft nach oben ist oder ob es noch schlimmer wird als letztes Jahr, wobei das befürchte ich jetzt mal nicht.
Nein.
Also das wäre schon, dann müsste schon fast irgendwie das Münster zusammenbrechen in der Stadt Bern, dass das irgendwie
ja, ganz und das wohl,
also
ja. Und das wird sich verhindern lassen, da bin
das
ich sicher.
Das denke ich auch. So,
dann glaube ich, haben wir eine gute Runde zu unserem Lieblingsverein gemacht.
Jawohl, das haben wir. Und ich hoffe, ihr konntet auch noch etwas mitnehmen. Es verfolgt vielleicht auch etwas die Saison des SCB nächstes Jahr. Wir würden uns natürlich sehr freuen. Oder blickt allgemein mal in die Schweiz, ins Schweizer Eishockey. Wir sind auf jeden Fall da. Und wir halten euch weiterhin auf dem Laufenden.
Macht's gut, genießt den Sommer. Zumindest hier in der Schweiz soll es nächste Woche wieder unfassbar heiß werden. In diesem Sinne, genießt es, auch wenn es vielleicht ein bisschen zu heiß ist.
Genau. Tschüss zusammen.
Tschüss zusammen.